Deutschland-Podcast.
Vivian Bahlmann und Julius Fellermann sind quasi die jungen Wilden beim RTL Sport. Nach der Kings League steht Vivian ab sofort für Complete, die Bundesliga-Show, auf RTL Plus vor der Kamera. Und außerdem moderiert sie die Sportnachrichten bei NTV. Julius geht bereits in seine dritte Saison als Community-Host für die Europa-League-Spieltagssendung Matchday, ebenfalls auf RTL Plus. Außerdem moderiert er gemeinsam mit Robbie Hunke den Fußball-Talk Einfach machen auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport. Ihre jeweiligen Werdegänge sind bei Vivian und Julius aber höchst unterschiedlich. Julius verrät uns im Podcast, wie er es in kurzer Zeit vom Social-Media-Praktikanten zum Europacup-Moderator geschafft hat. Und Vivian erzählt, wie sie als Rugby-Nationalspielerin direkt aus dem Leistungssport in den Journalismus eingestiegen ist. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL-Kommunikation und ihr hört RTL Erleben, den RTL-Deutschland-Podcast. Moin Vivian, moin Julius. Cool, dass ihr am Start seid.
Ich freue mich auch.
Ja, sowieso.
Man kann euch ja eigentlich nicht mehr als junge Wilde im Sport bezeichnen, weil so ein paar Jahre seid ihr ja schon dabei. Ne? Hattet ihr beide so diesen einen Moment bei RTL, wo ihr so gedacht habt, so wow, jetzt bin ich wirklich im Fernsehen angekommen? Fang du mal an, Vivi.
Im Endeffekt würde ich sagen, dass es wahrscheinlich schon vor meiner Zeit als Moderatorin losging. Also ich habe ja vorher als Reporterin gearbeitet im Studio Berlin und im Studio London. Und da muss ich sagen, da hatte ich das Gefühl auch. Mhm. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt als Moderatorin arbeitet, sondern da haben wir coole Beiträge gemacht. Da habe ich den Ukraine-Talk moderiert. Und da war ich täglich im Newsgeschäft drin. Ich habe Sachen als Reporterin gemacht, habe für die täglichen Nachrichten meinen Beitrag zu geleistet. Und das gibt natürlich dann totales Gefühl, ich bin hier voll im TV-Geschäft angekommen.
Also du brauchst kein Studio dafür in dem Sinne?
Nee, eigentlich nicht. Gib mir ein Mikro und eine Kamera vielleicht, das brauche ich. Aber wo das ist, ich bin auch super gerne draußen, wahrscheinlich sogar eher lieber draußen auf der Straße mit den Leuten am Quatschen. Und das ist es, was es für mich ausmacht.
Cool. Und bei dir, Julius?
Boah, ich glaube, das war der Moment, wo ich so mental schon fast in Rente hätte gehen können, als ich mit Kollege Lothar Matthäus damals das Conference-League-Finale machen durfte.
Ja.
Da ist mir so dermaßen die Düse gegangen vorher und ich dachte einfach nur so, ey, ich stehe jetzt hier gerade mit die Lothar Legende. Matthäus in einer Fernsehsendung. Was zum Geier geht hier ab? So, was ist hier los? Das war, glaube ich, so der Moment, wo ich so irgendwie, ich habe danach auch so 2-3 Stunden gebraucht, bis ich einpinnen konnte, weil ich einfach so teilweise so auf meiner Bettkante saß und dachte so, hä?
So, der Lothar
wie,
und
wie
ich.
Wie ist es jetzt so dazu gekommen im Endeffekt? Aber das war schon geil.
Ich muss sagen, für mich war auch Lothar Matthäus so ein ganz besonderer Moment, weil ich als Moderatorin bei NTV wusste ich, Lothar Matthäus ist ab und zu auch ein Experte, den wir zu schalten, interviewen. Mhm. Und dann kam der Tag, wo ich moderiert habe und Lothar Matthäus war mein Experte. Und ich war auch, glaube ich, selten so aufgeregt vor einer Moderation, vor einer Strecke.
Ja.
Und habe mich so krass auf diese 2 Fragen, die wir dann haben, vorbereitet. Und habe das dann gepostet und war auch richtig stolz. Also Lothar Matthäus, absolut ähnlicher Moment für mich gewesen.
Ist ja, glaube ich, die absolut größte lebende Fußballlegende, die Deutschland hat, oder?
Ja, voll.
Oder kann man von den 2014er Punkt. Weltmeistern irgendwen auf ein Level ziehen?
Ja, unser Torwart beim TSV Weiß 3 ist auch noch mit am Start, sag ich. Der Spielertrainer und regelt das alles gleichzeitig. Absolute Katze. Aber ansonsten gehen wir auf Lothar.
So, ihr moderiert beide jetzt im RTL Sport, aber eure Wege dahin, die waren ja sehr unterschiedlich. Willst du mal erzählen, Vivian, wie das überhaupt dazu kam, dass du hier bei RTL gelandet bist?
Ich war mir ganz, ganz lange sicher, dass ich unbedingt auf die RTL Journalistenschule möchte. Damit ging es eigentlich los. Es gibt ja viele Volontariate, Journalistenschulen, aber ich habe mich auch für viele Sachen beworben. Aber mein Traum war die RTL Journalistenschule.
Warum, wenn ich da mal einsteigen darf?
Weil hier zum einen man diesen schulischen Aspekt hat. Man hat hier seine Schulblöcke und Unterricht und man ist auch in den Redaktionen und man wird nicht nur in Anführungsstrichen in die Redaktion, in die Arbeitswelt reingeworfen, sondern hat auch diesen theoretischen Teil. Und darauf hatte ich Bock. Ich hatte Bock, dieses Handwerk richtig zu lernen. Und diese Mischung fand ich ganz cool. In meiner Familie wird auch richtig viel RTL geguckt. Ich bin richtig gebrandet davon. Wahrscheinlich hat das auch seinen Einfluss da gehabt. Und war dann mega happy, total stolz. Ein Riesenerfolg für mich damals schon gewesen, dann auf die RTL-Journalistenschule gehen zu dürfen. Mhm. Und dann ging es weiter, dass ich danach dann angefangen habe, als Reporterin im Studio Berlin zu arbeiten. Bin danach nach England, war da nochmal als Reporterin im Studio London bei Uli Oppold. Hammermäßige Zeit da gewesen. Also wirklich 4 Jahre als Reporterin, traumhaft. Hätte ich so, hätte ich gar nicht aufgehört zu machen. Ich hatte alles, was ich machen wollte. Ich wollte journalistisch arbeiten. Ich habe dieses Handwerk geliebt. Habe auch da in der Zeit schon gemerkt, dass ich keine Angst vor der Kamera habe, dass ich Bock habe, vor der Kamera zu stehen. Habe viele Reporterbeiträge gemacht, Aufsager schalten, live schalten. Das war, live schalten sind der heiße Scheiß dann als Reporterin. Also wenn du das machst und das kannst und diese Verantwortung bekommst, dann ist das cool. Und dann kam irgendwann der Anruf, ey Vivian, hast du Bock, zum Casting zu kommen, zur NTV-Sportmoderation? Da suchen wir jemanden. Und
du dann so, ich gehe da jetzt nicht aus England weg.
Ich war kurz davor, nach England zu gehen, dachte mir so, Leute, das ist echt ein blöder Zeitpunkt. Ich wollte erst nach England gehen und jetzt kommt ihr mit diesem Angebot um die Ecke. Aber ich mache das Casting auf jeden Fall. Also ich habe auch in der ganzen Zeit davor immer gemerkt, Sport, da fühle ich mich zu Hause. Wenn ich mir ein Thema hätte aussuchen dürften, wenn ich mir ein aussuchen hätte können, bin ich jetzt bei der Demo am Schalten oder bei der Handball-EM in Berlin vor der Halle, dann hätte ich mich immer für dieses Sportevent entschieden. Also von daher mein Herz schlägt komplett für den Sport. Ich komme ja auch selber aus dem Sport. Und habe das Casting gemacht, habe mich da extrem wohl gefühlt, hatte gar keine Angst, das war total cool und ich glaube, das kam auch dementsprechend rüber, deswegen, ich bin dann nach England gegangen, habe da meine Zeit gemacht, aber dann kam ein paar Monate später dann der Anruf, dass ich den Job habe und dann kam ich wieder zurück und bin seitdem jetzt vollkommen in der Sportredaktion und bin hier auch komplett richtig und zu Hause.
Und es hat sich ja auch schon viel ergeben seitdem, ne? Allein die Kings League, die du auch moderiert hast, ne? Über das nächste Projekt, da sprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Du hast ja schon gesagt, Journalistenschule war so das Ding und Live-Schalten auch. Würdest du auch sagen, das war so vielleicht der wertvollste Skill, den du in der Journalistenschule gelernt hast? Oder gibt es da noch was anderes?
Ich muss sagen, wir hatten katastrophale Schalttrainings, die einfach nur traumatisch enden, weil man wirklich ja gar nicht schalten kann und man wird da einfach ins kalte Wasser geworfen. Ja. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wie soll ich jemals schalten in meinem Leben? Und habe dann ganz viel zu Hause geübt, muss ich sagen. Ich habe immer, keine Ahnung, mich in so Situationen reingepackt. Es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, um sich auf Schalten vorzubereiten. Und irgendwann wusste ich, kommt die richtige Schalte. Und die kann man auch. Zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs stand ich dann an der wie heißt denn das Ding mit dem goldenen Engel drauf in Berlin?
Siegessäule?
Siegessäule, meine Güte. Ich als Berlinerin, Litfaßsäule.
Hängt da auch Werbung dran?
Nein, ich stand dann vor der Siegessäule in Berlin und habe da meine erste Live-Schalte gemacht. Und das hat gut geklappt und ich wusste, alles klar, jetzt kann es losgehen mit dem echten Reporterleben und mit den Live-Schalten. Was war deine Frage?
Was der wertvollste Skill war, den du in der Journalistenschule mitgebracht hast?
Dieser Einblick in die verschiedenen Redaktionen und in die verschiedenen Arbeitswelten. Ich meine, du, im Journalismus kannst du so viel machen. Du kannst moderieren, du kannst Texte schreiben, du kannst Podcasts machen und da dich auszuprobieren. Das war im Endeffekt das, was ich mitgenommen habe. Ich musste ausprobieren. Ich musste ganz viel einfach testen und wusste am Ende der Journalistenschule noch nicht, wo mein Weg hingeht, muss ich ehrlich so sagen. Was ich aber gemerkt habe, ist, ich liebe diese ganzen einzelnen Aufgaben und am ehesten aber mit Leuten ins Gespräch kommen und Interviews führen und rausgehen, das kann ich als Reporterin und das mache ich dann in meiner Heimat in Berlin und bin deswegen dann ins Studio Berlin gegangen.
Das klingt doch nach dem Perfect Fit und auch so ein bisschen so nach so einem komplett klassischen Journalistenlebenslauf mit der Journalistenschule, dann erstmal Reporter, dann erstmal Moderator. Julius grinst jetzt schon, jetzt komme ich zu dir.
Ich frage mich gerade, wie du die Überleitung schaffst, ohne mich zu beleidigen. So.
Du sagst ja selber von dir, du bist ja vom Social Media Praktikanten zum RTL Plus Moderator geworden.
Genau.
Und auch in kürzester Zeit, ehrlicherweise, es waren ja auch nur wenige Jahre jetzt.
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Also ich glaube, da gibt es vor allen Dingen erstmal einen Namen, den man nennen muss. Das ist einmal Saskia Meister, also meine Chefin, die da...
Grüße gehen raus.
Ja, liebe Grüße. Die muss ich gleich noch zurückrufen, aber andere Sachen. die mir da einfach super viel ermöglicht hat. Ne? Also ich komme halt sehr oft mit sehr vielen, vielleicht auch komischen Ideen manchmal rein. Mhm. Und irgendwie wird dann da immer irgendwie eine Sache draus, weil Saskia das irgendwie feiert und irgendwie dann ermöglicht. Und ansonsten, ich hatte letztens so einen Moment... Ein Kollege von mir hat jetzt eine neue Bar, also aus dem Abi, eine neue Bar in der Südstadt aufgemacht. Und dann war das so quasi so ein inoffizielles Klassentreffen gefühlt, weil alle halt da waren zum Supporten so. Und voll viele meinten so, ja, ey, ich finde das so krass bei dir, weil du das einfach schon vor dem Abi in der 10. Klasse und so gesagt hast, dass du Bock hättest, das mal zu machen, so dieses Sportmoderator-Ding. Okay. Und das fand ich irgendwie einen coolen Moment. Also ich hatte das irgendwie schon immer vor, also ich wusste nicht genau wie und wann und was auch immer, aber ja, also ich bin ja dann, habe ja Abi gemacht, dann bin ich zu Elf Freunde ins Praktikum und da dann tatsächlich das erste Mal vor die Kamera, weil die meinten, ja, wir haben irgendwie keinen TikTok, aber wir haben ja halt irgendwie so ein bisschen verrückten Praktikanten rumsitzen. Hast du nicht Bock, das irgendwie zu machen? Und dann habe ich da voll Gefallen dran gefunden. Und dann bin ich von da zu RTL Sport in die Social Media Abteilung ins Praktikum. Und da meine ich zum Beispiel, was Saskia Meister mir dann ermöglicht hat, ich bin, also mein allererster Einsatz bei der Europa League war beim Spiel Barca gegen Frankfurt in Barcelona, als sie da mit
35.000 da,
Viertelfinale war es,
Viertelfinale, ja, okay,
wieder hingetingelt sind, komplett alles weiß mit Frankfurtern gewesen. Und das ist auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dieses ins kalte Wasser schmeißen, weil ich hatte, ich war glaube ich 2 Monate im Praktikum da.
Boah.
Und dann haben die gesagt, ja, Abfahrt, Fellermann fährt da hin. So, und dann habe ich das halt irgendwie gemacht und es war gut und es war cool und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann kam irgendwie eins zum anderen.
Es zeigt ja auch so ein bisschen, trau den Leuten einfach was zu. Irgendwie,
genau.
Ne? Lass die einfach mal machen und auch mal junge Leute einfach machen lassen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, nicht nur der Titel deiner YouTube-Sendung, über die wir auch später noch sprechen, sondern auch so ein bisschen das, was ja auch RTL auszeichnet. Ne? Und ehrlicherweise ja auch im Sport. Ne? Hättest du das gedacht, irgendwie, als du da bei Saskia beim Bewerbungsgespräch saßt und die dann vielleicht gesagt hat, keine Ahnung, Herr Fellermann, Sie machen einen soliden Eindruck, Sie können anfangen? Ich glaube, sie kölscht nicht, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das.
Nee, hätte ich nicht gedacht. Also hätte ich aber auch von mir selber nicht gedacht, dass ich das, also dass ich so irgendwie eine Entwicklung nehme. Also da muss man, finde ich, das Wichtigste bei sowas, deswegen erwähne ich ja auch Saskia sehr gerne, ist immer, dass man sehr dankbar dafür ist, dass man so eine Sache machen darf. Ne? Ja. Also dass man da bei diesem, für eigentlich alle Frankfurter, glaube ich, das Jahrhundertspiel da vor Ort sein darf und unten am Spielfeldrand irgendwas machen darf, was dann socialtechnisch sehr gut funktioniert, ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und da muss man einfach, glaube ich, sehr, sehr oft sehr dankbar für sein, dass man das so seinen Job nennen darf.
Und das ist ja auch das, was man, glaube ich, schon auch noch unterstreichen muss, auch wenn ich jetzt eben sagte, einfach machen. Ihr macht ja auch nicht nur einfach. Ihr habt ja schon auch ein Konzept. Also ihr habt ja diese RTL-Sport-Accounts auf den verschiedenen Plattformen ja auch in kürzester Zeit auf Zahlen geprügelt. Da würden andere von träumen. Ja. War das auch so der Grund, warum sich dann irgendwann dein Sprung ins TV auch ergeben hat, aus dieser Rolle als Content-Creator für RTL-Sport?
Vielleicht, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das alles kam, also weil ich habe irgendwann einen Anruf von Saskia bekommen und die sagte so, ja, die wollen jetzt einen Social Host auch irgendwie in der Europa League haben und hätten Bock, dass du das machst. Und dann habe ich mir erstmal so gedacht, ja, ich wäre dabei.
Auf jeden Fall.
Aber man macht dann, also weil die haben halt wahrscheinlich dann vorher irgendwie so Content gesehen, den man irgendwie für die Plattform gemacht hat und halt irgendwie in so einer bisschen lockeren, anderen Ansprache.
Ja.
Und haben dann gedacht, das wäre vielleicht ein Fit. Und das war es jetzt im Endeffekt.
Und ihr kanntet euch ja auch von den Europa-League-Reisen schon, ne?
Also genau.
Die Redakteure und du, das war ja sowieso schon, war ja sowieso ein Fit, wenn man so will, ne?
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, also als Community-Host verbindest du ja sowieso so ein bisschen TV mit Social Media, dann auch im Fernsehen bei der Matchday-Show auf RTL Plus zum Europapokal. Und ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres, da war Dschungelcamp, da kamst du dann irgendwann rein, sogar mit der Musik als Dr. Bob. Ich habe mich komplett weggeworfen. Aber ich will natürlich auch wissen, wie läuft so eine Sendungsplanung? Kannst du da auch so ein bisschen machen, was du willst, was solche Ideen angeht?
Was ich will, nicht. Sonst wäre es, glaube ich, wahrscheinlich noch wilder. aber ja, schon sehr viel. Also mir wird da schon auch oft so ein bisschen so freie Hand gelassen in der Planung, weil viele Leute, die die Sendung planen, halt auch wissen, dass ich weiß, was da funktioniert. Und für mich geht es bei dieser Matchday-Sendung auch darum, dass man das ganze Produkt größer und bekannter macht. Und da haben wir halt eben diesen Hebel, du hast die Social-Kanäle eben angesprochen, von diesen 4, 5 Plattformen, auf denen wir vertreten sind, dass wir quasi per Zweitverwertung diese Sendung noch größer machen können und darüber quasi indirekt Werbung für die Sendung machen.
Ja.
Weil halt einfach da coole Sachen passieren, so, weil da einfach so menschliche Sachen passieren zwischen mir und den und Anna oder den Experten. Und dadurch hat man einfach die Chance, die Sendung größer zu machen und dadurch irgendwie mehr Aufmerksamkeit drauf zu bekommen.
Das heißt, du planst deine Beiträge dort auch schon quasi für die, ich sag mal, Adaptability auf Social Media.
100%. Deswegen nehme ich ja sehr oft auch Content Creator mit rein oder auch Leute, Celo und Abdi aus der Musikszene oder so, wo so erstmal so Leute denken so, was passiert hier?
Ja.
Aber was halt im Endeffekt voll Sinn macht, weil man halt quasi einfach das Internet mitnimmt, indem man das quasi in diese TV-Sendung reinhebt.
Ja, deswegen ist, glaube ich, ja die Matchday-Sendung auch vom Publikum wahrscheinlich deutlich jünger als im Free-TV. Und ihr habt ja, glaube ich, auch bei den kommentierten Spielen sind ja auch oft Co-Kommentatoren so aus dem Streaming-Bereich irgendwie dabei. Ja. Läuft das auch über dich?
Das läuft nicht nur über mich, sondern auch viel über Saskia. Also da kommen dann Ideen zustande, was man vielleicht so ein bisschen Crossover machen könnte.
Ja.
Was vielleicht für alle Plattformen auch einfach Sinn macht. Aber ich plane dann oft mit den Leuten, die dann da sind, quasi auch so ein bisschen, also weil ich quasi irgendwie auch aus dem Social-Bereich komme, ist man dann irgendwie, glaube ich, kann ich die ganz gut aufnehmen in diesem ganzen Setting, dass sie jetzt nicht so komplett nervös sind. Also sei es ein Christian, also Eckerlin zum Beispiel.
Vom Octagon MMA.
Genau, oder ein John Broke, der da war.
Ja.
Sowas.
Auf jeden Fall cool. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Fußball, sowohl bei dir, Vivian, als auch bei dir, Julius. Aber bei dir, Vivian, kommt ja eigentlich noch ein ganz besonderer sportlicher Background hinzu, den du ja auch mitgebracht hast so ein bisschen.
Genau.
Wäre?
Ja, ich spiele seit, ich wette, dass du darauf hinaus willst. Ich spiele seit 22 Jahren Rugby.
Ach, spielst du noch was anderes seit 20 Jahren?
Nee, Quatsch. Ich habe angefangen, ein bisschen Fußball zu zocken jetzt, seitdem ich in Köln bin und mehr mit Fußball beruflich zu tun habe.
Ja.
Nee, aber Rugby ist mein großer Sport. Mhm. Den mache ich seit 22 Jahren, habe für die Nationalmannschaft ganz lange gespielt und habe erst vor ein paar Wochen, eigentlich vor 2-3 Wochen erst, meine deutsche Meisterschaft in diesem Jahr wieder gespielt. Also ich bin noch aktiv und der geilste Sport der Welt. Ich liebe es.
Ich bin da leider echt wenig bewandert, kriege das meiste wirklich auch über deine Social-Media-Aktivitäten mit.
Bitteschön.
Aber du spielst doch auch für mehrere Mannschaften. Das habe ich nämlich noch nicht so ganz verstanden, weil ich dachte immer so wie beim Fußball, du hast halt hier deinen FC, dann spielst du da und vielleicht noch Nationalmannschaft.
Mhm. Genau, ich spiele für meinen Berliner Verein, der Rugby Club 03 Berlin. Auch hier, Grüße gehen raus, Hammer Verein, wo ich seitdem ich 11 Jahre alt bin, schon Mitglied bin. Und dann gibt es im Rugby oft so internationale Einladungsteams.
Mhm.
Also man fährt dann auf ein Turnier zum Beispiel, wie wir das jedes Jahr machen, nach Dubai, Dubai Sevens. Das ist ein großes internationales Turnier.
Mhm.
Und nebendran wird dann gleichzeitig noch so ein Social-Turnier ausgeführt.
Ein Social-Turnier?
Also da haben wir die Profis, die im großen Stadion spielen und nebendran gibt es nochmal 10 Plätze und dort finden weitere Turniere statt, aber auf einem anderen Level. Das sind dann oft Einladungsteams, internationale Teams und ein Team, was mir da am Herzen liegt, das ich jetzt seit mehreren Jahren schon spiele, sind Loosehats. Das ist ein Team, ein Charity-Team und die setzen sich ein für mentale Gesundheit bei Rugby-Spielern.
Ach, cool.
Und so kommt dann so ein Team zustande, dass sie sagen, ey, wir haben eine Message. Wir versuchen hier auch Preisgelder zu sammeln. Wir versuchen eine Awareness zu schaffen für mentale Gesundheit im Rugby-Sport. Und dafür stehen wir ein. Damit reisen wir um die Welt und spielen Rugby. Nicht nur, weil wir Bock auf Rugby haben, sondern weil wir auch Bock haben, diese Message rauszusenden. Und ja, das ist total cool, dann für so ein Team unterwegs zu sein und dann internationale Erfahrung zu sammeln und mit super vielen anderen extrem guten Rugby-Spielern zusammenzukommen und dann liefern wir da auch mal ein bisschen ab bei diesen Turnieren.
Das heißt, du reist dann auch ganz schön viel rum beim Rugby?
Ganz schön viel, muss ich sagen. Ja. Also habe eigentlich fast überall auf der Welt gespielt mit dem Sport. War mal eine längere Zeit in Australien, in den USA, Dubai jedes Jahr, kurz vor Weihnachten steht das an. Ich habe mal in Teheran gespielt mit einer deutschen Auswahl. Das war ziemlich besonders. Das erste Team, was jemals Männer oder Frauen im Iran war, um dort Rugby zu spielen. Das ist aber auch, das bringt auch diese Sportart mit sich. Also ohne es jetzt zu sehr auszuarten. Rugby ist ein sehr familiärer Sport und das lebt total von diesen internationalen Turnieren. Also viele Städte veranstalten so große Turniere, laden international große Teams ein und dann hat man ein großes Rugby-Festival, ein Rugby-Get-Together. Die ganze Rugby-Familie trifft sich da und davon lebt das Ganze.
Also es hat scheinbar auch eine ganz andere Wertigkeit als jetzt zum Beispiel so normale Testspiele im Sommer im Fußball, wo man auch mal um die halbe Welt jettet, um da gegen irgendwen in China oder so anzutreten?
Ja, total, weil da irgendwie mehrere Teams so direkt zusammenkommen. Ich rede jetzt hier vom Sima Rugby, die olympische Sportart, und da kannst du halt 4-5 Spiele an einem Tag machen, kannst an einem Wochenende ein ganzes Turnier ausspielen.
Mhm.
Da kommen dann, also bei diesem Turnier in Dubai, da sind, weiß ich nicht, über 50 Teams da. Also was da an Leuten zusammenkommt, was da für ein Get-Together ist, was du da auch an Networks und die anderen Teams kennenlernst und so, das ist der Hammer. Also das ist was ganz Besonderes, was es im Rugby gibt. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Flair. Man ist da auch ein bisschen süchtig danach und deswegen kann ich auch nicht aufhören zu spielen. Und ich frage mich manchmal auch so, wann kommt das Retirement nach 22 Jahren? Aber
ja, solange der Körper noch mitspielt,
ja, total,
oder?
Genau. Aber ich frage mich manchmal auch so, wenn ich nach so einem Wochenende ins Studio komme und mal mit einem blauen Auge hier antanze, dann müssen die Maskenbildnerin mal anders ran.
Die Maske regelt das auf jeden Fall. Wie sehr hat dich denn dein Rugby-Hintergrund so in die Richtung geprägt, dass du vielleicht auch irgendwelche Eigenschaften oder Skills auch hier bei RTL verwenden kannst? Ist nicht die rohe körperliche Gewalt vielleicht, aber...
Das ist natürlich ein Sport, wo ich extrem viel reinbutter, mein ganzes Leben lang. Also ich stelle mich nicht nur auf den Platz und zocke, sondern da steckt viel Arbeit dahinter. Ich trainiere da sehr viel und versuche da irgendwie das Beste abzuliefern. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch im Arbeitsleben da. Also dass ich da schon die ganze Sache ernst nehme. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Julius, aber ich stelle mich nicht einfach ins Studio und mache, sondern da steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter.
Disziplin vor allen Dingen wahrscheinlich.
Total.
Auch,
ne? Also man muss da dranbleiben, man bildet sich auch weiter, also gerade auch so eine NTV-Moderation, da liest man von einem Teleprompter ab, aber da sind so viele Kleinigkeiten, die da mit reinspielen, damit die Moderation gut wird. Da hilft es auch mal, zu einem Coaching zu gehen und da hilft es auch mal vielleicht nachzufragen, hey, lieber Chef, was können wir da vielleicht noch machen? Ich habe Bock auf Feedback, ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln. Ich merke, an der einen Stelle ist immer ein bisschen holprig. Also dieses an sich Arbeiten, das habe ich im Sport und liebe das. Ich liebe es, da mich weiterzuentwickeln, besser zu werden und genauso liebe ich das auch im beruflichen Kontext. Und ja, das hilft dann natürlich dann auch voranzukommen. Das sorgt da wahrscheinlich auch dafür, dass man dann auch andere Aufgaben bekommt, wenn man sich weiterentwickelt und besser wird.
Also du hast im Prinzip so eine Competitiveness auch mitgebracht.
Ja, ich glaube schon, eine ganz große Packung. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel manchmal. Also total, total. Also ich habe da auch, das geht schon hin auch, dass ich einen ganz schön dollen Perfektionismus, glaube ich, habe, dass ich, wenn ich mich mal an der Strecke verspreche, dass ich dann nicht zufrieden bin und auch lernen muss, da mal ein bisschen entspannter
mit umzugehen. Mal gnädig mit sich sein.
Ja, quasi, total, ne? Total. Ja. Aber ich mag das einfach sehr, 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 sehr gut zu machen. Alles.
Und Julius, du bist doch auch sportlich aktiv, oder?
Ja.
Ich habe da schon mal was gesehen, wo du mit Mario Götze so ein bisschen gekickt hast. Bist du im Fußball auch noch sehr aktiv, oder?
Also, mein Trainer würde jetzt sagen, nein.
Fußballtrainer oder?
Ja, Fußballtrainer.
Oder MMA-Trainer?
Ja, Box-Trainer.
Da wollte ich gerade noch drauf
hinaus. Ja, der würde sagen, sehr aktiv. Also fußballerisch bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, weil ich irgendwie so eine Dreiviertelstunde von dem Heimatverein von mir weg wohne, weil er irgendwie ganz im Kölner Süden ist. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht für einen anderen Verein irgendwo in Köln dann Auflauf. Also das klingt jetzt so, als würden die sich um mich streiten, die Vereine.
Es ist aber nicht Radertal Kickers, oder?
Nee.
Okay.
Nee. TSV Weiß.
TSV
ganz
Weiß.
Ganz im Süden.
Okay.
Viele Leute sagen schon Voreifel.
Heftig.
Genau, also das ist aber für mich so der komplette, das ist für mich Fußball da, weil das ist für mich Kindheit so. Wir haben noch einen Ascheplatz und alles. Also ja. Da kracht es mächtig auf den Sonntag.
Da riecht es noch ordentlich nach Bratwurst am
Sonntag. Ja, genau. Dahingehend bin ich nicht mehr so aktiv. Aber ich mache jetzt viel, du hast es gerade schon angesprochen, du auch irgendwie, bin jetzt noch in dem Kampfsport-Game drin. Ja.
Bist du von Octagon MMA, von dem Virus angesteckt worden, auch
komplett,
im Privaten?
Komplett, ja. Und das kommt so ein bisschen auch aus der Richtung, wie Vivi gerade gesagt hat, dass ich auch sehr, was heißt perfektionistisch, aber ich möchte Sachen wirklich auch immer sehr gut machen. Und als wir angefangen haben mit den Octagon-Sachen, hatte ich noch nie Kampfsport gemacht. Mhm. Und wenn man dann ganz viele von den Kämpfern und auch allen aus dem Umfeld interviewt, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwas fehlt noch so ein bisschen. Mhm. Und deswegen wollte ich das selber ausprobieren, damit ich mit denen auch auf einer anderen Ebene reden kann, als mit Christian Eckerlin, der riesen Frankfurt-Fan ist, über die SGE zu reden, sondern vielleicht auch mal sportlich so ein bisschen tiefer gehen kann mit den Leuten, weil das für mich auch irgendwie so ein bisschen mit Respekt vor der Sportart zu tun hat, dass man sich auch, also gut, ich bin natürlich dann in der privilegierten Situation, mit 26 diese Sportarten auch noch relativ easy ausprobieren zu können.
Ja.
Aber das ist einfach so ein bisschen, dass man denen auch einfach so das Signal gibt, ey, ich beschäftige mich auch tiefer mit dem, was du da machst und will nicht nur einfach zu dir hinkommen und aus dir irgendwas Virales machen. Und das finde ich eigentlich immer, also finde ich einen ganz coolen Ansatz. Und das hat mich, also vor allem Striking Boxen hat mich irgendwie sehr gepackt. BJJ ist unfassbar heftig, hat mich jetzt aber nicht so krass gepackt, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Teile von diesem MMA-Ding ausprobiert.
Lernt man, du bist dann in der MMA-Schule auch direkt?
Also teilweise bin ich bei einer MMA-Schule und teilweise in einem normalen Boxstudio, genau.
Okay, gibt es denn in der MMA-Schule dann wirklich auch Kurse für diese ganzen unterschiedlichen Sportarten? Ich meine, ja. MMA steht für Mixed Martial Arts, also da kommt viel zusammen. Ich glaube, sehr dominant beim MMA ist ja auch immer noch dieses Amateur-Wrestling, also die Gegner so am Boden halten. Ist das dann auch was, was man da mal ausprobiert?
Oder? Komplett, also du hast dann die Woche über komplett unterschiedliche Kurse und ich trainiere halt bei einem, der auch irgendwie, also der ist halt so halbprofessionell gerade noch, der ist 21, steht aber 4-0, also 4 Siege, 0 Niederlagen. Mhm. Und der kann halt alles, ne? Der kann von Grappling, BJJ, Striking, kann er dir alles beibringen, ne? Das ist schon heftig. Also deswegen habe ich auch so einen riesen Respekt vor dieser Sportart, weil du halt, du musst nicht nur boxen können, du musst nicht nur irgendwie BJJ können, du musst nicht nur ringen, nicht nur Wrestling nicht, aber ringen können, so weißt du. Das ist irgendwie so alles zusammen und es ist alles einzeln unfassbar anstrengend. Ja. Und wie du das dann irgendwie so über die Zeit hinweg komplett durchziehen kannst, also je nachdem, wie lang der Kampf dann ist, also es ist ja unterschiedlich, ob Titelkampf oder nicht, das ist Wahnsinn. Und mit dem Respekt dann den Sportlern entgegenzutreten, das, also man merkt das auch, also die Kämpfer schreiben einem auch auf Instagram so, ja, ey, geil, Maschine, sowas, und dann bist du halt einfach auf einer anderen Ebene mit den Leuten. Mhm. Das finde ich wichtig für den Job.
Ich glaube, es gibt ja eh so ein ganz besonderes Miteinander, auch in Kampfsportvereinen irgendwie. So, also wirklich ein sehr respektgeprägtes, ein sehr motivationsgeprägtes Miteinander. Das ist auch, glaube ich, was ganz Besonderes da, ne?
Es ist, also Kampfsport ist mit die respektvollste Sportart, die ich je kennenlernen durfte. Tausendmal respektvoller als Fußball. Also wenn du, wie angesprochen, da irgendwie auf dem Ascheplatz sonntags stehst, irgendwie bei Bratwurstgeruch, da sind dann irgendwann irgendwelche Familienväter, muss man so sagen, irgendwie Ende 30, die völlig aus der Rolle fallen und irgendwie deinen kompletten Familienstammbaum gefühlt beleidigen. So. Und das passiert, also klar, auch im Kampfsport haben die vorher natürlich immer so dieses, irgendwie ein paar Sprüche drücken auf irgendwelchen PKs oder
irgendwas. Man muss den Kampf ja auch verkaufen.
So.
Ne?
So. Aber also die gehen danach trotzdem in den allermeisten Fällen komplett fair miteinander um, weil es halt so ist, die wissen halt beide eigentlich, haben beide Kämpfer, die in diesen Käfig gehen, schon gewonnen, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat.
Allein, dass man sich das traut.
Ne? Genau. Da geht ja eine Käfigtür zu und im Zweifel geht der eine bewusstlos aus dem Ding raus. Ja. Oder geht dann in dem Fall dann nicht mehr, aber ne, was ich meine.
Wird rausgetragen.
Ja. So, das ist ja wirklich dann 1 gegen 1 über die Distanz, die dann halt gekämpft wird.
Ist das auch so ein bisschen der Grund, warum viele Kämpfer dann ja, wenn so ein hitziger Kampf dann vorbei ist, sich auch nochmal nach dem Kampf umarmen, die Hand schütteln und so weiter, und weil das diese Spannung auch löst, so wir haben es jetzt beide irgendwie geschafft, auch wenn einer verloren
voll,
hat?
Voll, vor allen Dingen, weil bei den Kämpfern das ganz oft so ist, dass die alle wissen, wo sie herkommen. So, ne? Die haben ja alle irgendwann mal angefangen, viele haben auch eine Hintergrundgeschichte, die vielleicht nicht so einfach ist.
Ja.
Und sich dann dafür zu respektieren, finde ich mit das Wichtigste, und das ist echt, finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil viele Leute, die dann einfach nur sehen, okay, da sind jetzt einfach zwei 1,95 große Pakete, die sich auf die Fresse hauen, so, die checken gar nicht den Hintergrund, dass das eigentlich wirklich eine super, super faire Angelegenheit ist, ne?
Ja. Es ist auch etwas, worüber ja auch viel berichtet wird, leider, über irgendwelche Hintergründe von irgendwelchen Kämpfern, die vielleicht auch Jahre schon zurückliegen und die ja vielleicht auch diesen Sport ja auch nutzen, um im Prinzip sich selber auch wieder aufzuräumen irgendwie, ne? Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall mit dem MMA. Hast du da noch weitergeführte Ziele? Willst du einfach nur ein bisschen trainieren oder sagst du dir, komm,
jetzt wann gehst du in den Ring?
In 3 Jahren will ich mal auf lokaler Ebene vielleicht mal probieren, ob ich mich traue. Wenn nicht, ist es halt so.
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe jetzt schon so ein paar Mal so Sparringseinheiten gemacht. Und also gerade wenn man gegen Leute kämpft, die größer und schwerer sind, boah, dann gehst du halt schon mit Kopfschmerzen raus irgendwann, ne? Du kriegst halt irgendwie dann.
Also selbst wenn du so ein Ding auf dem Kopf hast beim Sparring?
Hatte ich jetzt noch nicht, soll ich vielleicht mal machen, damit ich auch in 3 Jahren noch irgendwie flüssig reden kann, aber das ist irgendwie, also ich glaube, so kämpfen würde ich mir nicht zutrauen, nee. Da wäre ich zu verkopft für auch, das ist ja das Krasse, die Kämpfer, die sind ja mental so unfassbar stark, dass die in diesen Cage gehen und zu 110-20% davon überzeugt sind, dass die das Ding gewinnen, egal was für eine Konstellation das gerade ist. Und ich glaube, allein das hätte ich nicht, weil ich immer irgendwie Bedenken hätte, habe ich mit Regina Halmich mal drüber gesprochen, die war auch einmal zu Gast bei einem Octagon-Event in Prag und die meinte auch, die kennt so ultra viele so Trainingsweltmeister, die es dann aber nicht geschafft haben, das mental in den Ring zu kriegen und dann war quasi der, der eigentlich vom Boxen her schwächer war, halt hat halt gewonnen, weil einfach der mental stärker war.
Ja.
Deswegen würde ich, glaube ich, im Boxring immer verlieren.
Aber ist ja super, du hast ja schon mal selbst reflektiert, dass du dann sagst, von wegen so, Training passt, ja. Aber alles weitere.
Ja, es gibt nichts Besseres, als sich anderthalb Stunden beim Boxen auszupowern. Ja. Also kann ich jedem ans Herz legen.
Bringt wahrscheinlich die Kreativität für unsere Arbeit hier dann auch nochmal so ein bisschen an, irgendwie, ja. Ne? Wenn man alles rausgeschwitzt hat.
So.
So, Vivian, für dich geht am Wochenende eine ganz besondere neue Aufgabe los. Wir zeichnen hier ein paar Tage vor dem ersten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga auf. Mhm. Was machst du denn jetzt bei RTL Plus?
Genau, wir haben neue Rechte bei RTL. Wir dürfen die Highlights der Bundesliga zeigen. Und dafür gibt es eine neue Show auf RTL Plus, die nennt sich Bundesliga Complete. Und das ist unsere neue Highlight-Show auf RTL Plus. Und die darf ich moderieren, zusammen mit Jessica Matyshock. Wir beide machen das abwechselnd. Und ich freue mich riesig drauf. Am Samstag sind wir hier zusammen im Sender, gucken dann uns die Bundesliga an. Und nach dem letzten Spiel der Bundesliga am Samstag zeichnen wir dann auf und produzieren unsere erste Highlight-Sendung der Bundesliga.
Und ihr müsst ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell sein, weil wir haben ja schon auch versprochen, hier direkt nach Abpfiff geht das irgendwann los.
Sofort. Auf RTL
Plus, ne? Sofort, umgehen.
Also ich glaube, die meisten Zusammenfassungen, die sind tatsächlich direkt nach Abpfiff dann auf RTL Plus. Und wir bereiten das alles nochmal ein bisschen hübscher auf für Bundesliga Complete. Und dann kann man die Sendung anmachen. Und die wird dann, ich glaube, eine Stunde nach dem letzten Spiel abrufbereit sein. Mhm. Und da haben wir natürlich dann auch, wir wollen natürlich auch die Geschichten erzählen vom Spiel. Nicht nur die Zusammenfassung, sondern was steckt dahinter, wenn jetzt der und der aufeinander trifft? Was sind auch Hingucker des Spieltags? Also wen hat Dino Toppmöller da am Spielfeld dran angemault? Oder was ist da bei den Fans passiert? Also wir wollen auch so ein paar Sachen drumherum zeigen. Nicht nur die Highlights, sondern auch, was ist so das Krasseste, was am Spieltag passiert? In den Stadien, drumherum, und das wollen wir zeigen.
Also das besondere Storytelling von RTL, ich erinnere mich da auch so ein bisschen, da warst du, glaube ich, auch beteiligt an der Geschichte mit dem Balljungen, oder, Julius?
Ja, ich habe den am Spielfeld dran direkt abgegrast.
Ja. Das war, glaube ich, auch so ein richtig viraler Moment, irgendwie als der Balljungen, der hat ja, glaube ich, dem Kimmich den Ball zur Ecke hingelegt so schnell und dann hat Deutschland getroffen danach. Und ihr wart ja wirklich in der Halbzeitpause, glaube ich, schon beide.
Ja, ja,
oder direkt in der Halbzeit?
Das war unfassbares Teamwork, weil das war quasi diagonal von mir, ich stand an der anderen Seite am Spielfeld dran. Und dann hat mir mein Kollege Lane das Bild von ihm geschickt aus dem Worldfeed, also aus dem, was im Fernsehen lief. Und dann plötzlich lief der so 10, 15 Meter irgendwie vor mir rum und ich so, ja, direkt verhaftet den Mann und dann irgendwie interviewt. Also natürlich, da stand auch jemand vom DFB daneben, ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie einfach ein Kind vor die Linse gezerrt habe, sondern es war auch irgendwie alles abgesprochen, aber das war super, weil der war nämlich genau in dem Moment noch so super emotional in diesem, weil gerade alles passiert war, das Tor war gefallen, ist natürlich auch irgendwie ein Moment, wenn du quasi ein Tor von Musiala mit vorbereitest. So, und dann haben in dem Moment eben auch super viele irgendwie seine Freunde irgendwie auf dem Handy geschrieben, dass er irgendwie im Fernsehen war und sowas. Von daher war das irgendwie ein sehr, sehr guter, sehr emotionaler Moment. Ja.
Also das ist quasi dann für euch auch bei der Bundesliga-Show das Ziel, auch diese besonderen Geschichten dann zu erzählen?
Ja, genau. Also klar, die Highlights wollen wir zeigen. Aber genau um das geht's ja dann. Da wird so viel passieren wieder. Solche Sachen, aber auch, was die Trainer, was die zu sagen haben, was die Storys sind. Wir sind ja jetzt auch noch in der Transferperiode. Was passiert da noch alles? Also da gibt es ja so viel mehr darüber hinaus zu erzählen. Also die Bundesliga, das wird ja wieder platzen vor lauter Storys. Und da haben wir in 15 Minuten Zeit, das alles zusammenzupacken mit den Highlights der Spiele natürlich.
Allein, dass der FC nächste Saison international spielt, ist ja schon mal eine Story, sag ich.
Da kannst du ja eigentlich fast jede Sendung mitfüllen, mit dem Weg des FC. du hast ja wahrscheinlich, Vivian, auch früher die Sportschau geguckt, vielleicht auch geguckt. Hast du da auch so gewisse Moderationsvorbilder, wenn du jetzt eine eigene Bundesliga-Show moderierst?
Ja, wenn du das so sagst, dann wird mir ganz nervös.
Da werde ich gar nicht mehr mein Ziel gewesen.
Ach, meine Güte.
Dass da ein bisschen Druck draufkommt hier auf den Kessel.
Weil bisher ist das bei uns alles, ich war jetzt auch im Urlaub und es passiert alles noch so unterm Radar. Und dass es jetzt am Samstag losgeht, ich glaube, das fängt jetzt hier auch gerade an, dass du mir das auch nochmal so doll nahelegst, was jetzt hier am Wochenende passiert. Ich muss sagen, Vorbilder, ja, gibt es. Also ich bin großer Fan von Esther Islacek. Und es gibt noch eine Moderatorin aus den UK-Medien, die ich total toll finde. Sarah Elgin heißt die hat bei BT Sports ganz lange moderiert, macht auch BBC. Und ist dort in der Rugby-Berichterstattung. Und ich finde sie auch, gerade auch als Frau, super sympathisch, aber es geht mir auch bei der Esther so. Und ja, also ich muss aber sagen, ich werde mich jetzt nicht an diesen Leuten, mit diesen Leuten hier messen, sondern ich möchte jetzt einfach selber diese Show beginnen und bin total gespannt darauf. Was bringe ich selber für eine Farbe mit in so einem Format? Also ja. Gerade NTV ist ja dagegen ein sehr striktes Format. Da haben wir eine ganz begrenzte Zeit. Ich habe da meine 2, 3 Anmoderationen. Und jetzt bei dem Bundesliga-Complete-Format, da ist ja noch mal viel mehr Freiraum. Da kann ich viel freier noch mal sprechen. Ich werde mir alle meine Texte selber schreiben für Moderation für Highlights, aber natürlich auch, wenn es um die Storys drumherum geht. Mhm. Ich werde selber schauen während des Spieltags, was sind die Storys, die wir erzählen wollen, wo wollen wir den Fokus drauf hinlegen. Und das ist ja ganz viel von mir persönlich, was da damit reinspielt. Mein Geschmack, mein Empfinden zusammen mit dem Team, was dahinter steht, werden wir dann schauen, was muss alles in die Sendung rein. Und ich bin total gespannt, was da zustande kommt, weil man da einfach nochmal endlich auch, ich freue mich da auch total drauf, freier sprechen kann, kreativer sein kann. Wir sind in einem coolen Setting. Wir produzieren das in dem Studio von Einfach Machen, eurem Social-Media-Studio. Und Julius schüttelt den Kopf. Er ist ganz traurig, dass wir das kapern und übernehmen.
Ihr habt viele neue Trikots, habe ich gesehen.
Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar bestellt. Ja, ich hoffe, es sind nicht die gleichen, die ihr habt. Dann können wir alle mal vielleicht ein bisschen mixen.
Wir haben ja diese Retro-Dinger, wo so gefühlt Lars Rick noch hinten drauf ist.
So. Miro Klose im Kicktrikot.
Nee, stimmt.
Das war Citibank. Das war, glaube ich, das andere Ding. Ja, das war das.
Ja, aber das werden wir ein bisschen aufpimpen. Und ich hoffe, dass wir das einfach cool machen werden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dann Bundesliga Complete und wie Vivian Bahlmann bei Bundesliga Complete rüberkommen wird. Und
ihre Personality damit reinbringt. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
Voll. Also ich bin da total heiß drauf, muss ich auch ehrlich sagen, in diesem lockeren, coolen Setting zu sein. Also ich glaube, dass es mir auch entgegenkommt. Und das ist eine coole Abwechslung zu NTV, was natürlich ein bisschen anders aufgebaut ist.
Absolut. Lockeres, cooles Setting. Das ist wieder die perfekte Überleitung für Julius Fellermann. Du machst ja jetzt seit kurzem gemeinsam mit unserem Kultkommentator, kann man ja eigentlich sagen, mit dem Robby Hunke, die RTL-YouTube-Show Einfach Machen. Was genau ist das für ein Format?
Das ist so ein junges, unterhaltsames, meinungsstarkes Sportshow-Format. Ich glaube, ich habe diesen Titel noch nie so lange ausgesprochen, ehrlich gesagt.
Wow. Sollen wir das noch in die Unterzeile von der Sendung mit reinpacken?
Wir sprechen über alles, was dann eben an diesen Bundesliga- oder Fußballspieltagen am Wochenende abgeht. Alle 2 Wochen dienstags. Hauen das dann möglichst mittwochs raus.
Ihr haut das auch so ein bisschen speziell raus, ne? Ihr habt da auch verschiedene Ausspielwege. Es ist ja nicht nur einfach die eine Sendung, die ihr dann
genau, rausgeht. Das Wichtigste ist ja, und was auch sehr gut funktioniert, sind eben diese, Achtung, schwieriges Wort, Distributionswege über Social Media. Also da bin ich wieder bei dieser Zweitverwertung, an die ich ja auch bei der Matchday-Sendung immer direkt denke, dass man solche Sachen über Social Media super pushen kann, weil man einfach quasi Ausschnitte daraus oder auch Zitatkacheln daraus dann auf Social Media posten kann. Und wir haben einfach gemerkt, vor allen Dingen auf den Plattformen TikTok und Instagram, die Leute wollen über Fußball diskutieren und die Leute wollen das aber vielleicht nicht in dieser krass, ich sag mal, Oldschool Art und Weise haben, sondern so ein bisschen so wie die einfach reden, so ein bisschen so wie halt eben die Leute aus deren Bubble sprechen, ne? Also, und deren Bubble sind nicht unbedingt die Big TV-Moderatoren, sondern eher Streamer, YouTuber. Mhm. Und die quatschen ja auch eher so aus der Lameng, ne?
Ja.
So, da ist ja irgendwie.
Wie mit den Kumpels am Tresen, so ein bisschen, ne?
Genau. Ja. So. Und das ist, glaube ich, das, wo wir so einen coolen Mittelweg gefunden haben. Dann haben wir am Ende noch ein bisschen paar Games dabei, die auch meistens so durch meine horrende Bildschirmzeit aus dem Social-Media-Vibe kommen, so, die dann halt auch dadurch irgendwie funktionieren, auch in der Zweitverwertung. Und was das Ganze abrundet, ist eben auch die Zusammenarbeit mit wirklich relevanten Content-Creatern, wie zum Broski oder sowas zum Beispiel.
Ja.
Was mir auch extrem wichtig ist, dass man gerade auch in diesem Unternehmen oder generell in der Medienlandschaft wirklich gute Fußball-Content-Creator endlich wirklich ernst nimmt. Mhm. Also was die machen, das ist journalistisch.
Ja.
So die, also es gibt natürlich auch Quatsch-Content-Creator, das wissen wir alle, aber die richtigen Content-Creator, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit nichts anderem. Und die haben mit Sicherheit mehr Ahnung vom Fußball sogar als ich. Mhm. Das heißt, sogar haben safe mehr Ahnung als ich. So. Und deswegen ist es für mich super wichtig, dass wir die Leute auch mit reinnehmen.
Ja.
Weil das auch in der Zielgruppe natürlich dann funktioniert, weil deren Meinung einfach für die jungen Leute relevant ist.
Und es ist ja auch schon wieder so eine Verschmelzung von Social Media und TV, weil du die ja im Prinzip in ein TV-Studio dann setzt, genau. Wenn ihr die zu Gast habt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Robby? Also wir kennen das ja aus Corona-Zeiten, da hat er ja an seinem Fenster die ganzen Fußgänger da irgendwie kommentiert. Und wenn ihr jetzt da eure Sendungsvorbereitung macht, ihr schreibt euch ja sicherlich auch ein paar Sachen auf, sitzt dann der Robby daneben und sagt dann so, und Fellermann, holt sein Microsoft Word raus, klappt den Laptop auf und er tippt und er beendet den Satz. Kann ich mir das irgendwie so vorstellen?
Was ich vor allen Dingen an der Zusammenarbeit mit Robby sehr, sehr schätze, ist, dass es eigentlich so, das, was neben der Kamera abgeht, fast das gleiche ist, was vor der Kamera abgeht. Also wir verstehen uns halt sehr, sehr gut. So, und wir schicken uns auch irgendwie random auf dem Mittwochabend mal ehemalige Spieler von Fortuna Köln rüber. So, also das ist einfach ein super geiler Vibe unter uns. Mhm. Wir sind manchmal auch unterschiedlicher Meinung, was das Format aber auch ausmacht. Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit Robby ist einfach super nice, weil er auch aus diesem Kosmos Social Media kommt.
Ja.
Und da sind wir auch beim Thema, was wir auch bei Matchday, was ich da versuche, ein bisschen reinzubringen, ist dieses, so blöd es auch klingt, aber Clip-Farming. Mhm. Das heißt, dass man sich vorher so ein bisschen überlegt, was könnte nachher auf Social Media viral gehen. Das heißt, welche Frage stellst du vielleicht an den Content-Creator, weil man weiß, okay, der redet darüber so und so, das können wir dann hochladen. Oder auch unsere Meinung quasi so pointiert rausbringen, dass wir wissen, daraus kann ein guter Clip entstehen. Das Ganze natürlich trotzdem authentisch, weil wir halt trotzdem so labern, wie wir labern.
Ja.
Aber quasi, dass wir uns so ein bisschen vorher ein Konzept ausdenken, welche Sachen dann inwiefern viral gehen können und dann eben RTL den richtigen Push geben.
Ist auf jeden Fall nochmal ein ganz interessanter Einblick. Ist das schon, würdest du schon sagen, das ist schon so dein Traumformat oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, so ey, wenn ich mir in fünf Jahren hier so ein Format bei RTL schnitzen könnte, dann wäre es das und über diesen Sport?
Ja, ich glaube, was das Wichtige an solchen Sachen ist, ist, dass man das stetig weiterentwickelt oder weiterentwickelt, weil man einfach
auch mit dem Zeitgeist so ein bisschen.
Genau, geht, das, was Vivi auch gerade gesagt hat, ich nehme da ja auch super gerne von außen Sachen an, weil, also das ist auch wieder was irgendwie durch Saskia mit entstanden ist. Die hat auch gesagt, ja, mach das einfach machen. So. aber im Zweifel kann ich das ja eigentlich alles gar nicht. Ne?
Ja.
Also ich kann ja gar keine Sendung planen. Ich kann ja gar keinen Podcast. Ich kann ja gar keine.
Also von wegen, du hast jetzt nicht die Ausbildung
speziell für diese Sachen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das noch nie gemacht vorher. Und deswegen versuche ich da von allen möglichen Leuten den Input zu nehmen und das Format einfach so bestmöglich weiterzuentwickeln. Und versucht da jetzt irgendwie einen Vodcast draus zu machen, weil das ja gerade das Ding ist, gefühlt auf Social Media. Also ich weiß nicht, wie euer Feed aussieht, aber ich habe sehr oft Menschen mit ähnlichen Mikrofonen, die quasi sich einfach über Themen unterhalten und dann klicken die Leute das.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen der bessere Distributionsweg.
Gut.
Selbst wir sind da mittlerweile drauf gekommen, dass dieser Podcast auch mit Video aufgezeichnet
wird. Ja, genau.
Hat auch lang genug gedauert.
Genau, und wir wollen das halt jetzt eben auch auf die ganzen Podcast-Plattformen bringen, weil es einfach der Community dann einfacher gemacht wird, das Ding zu konsumieren, weil es ist irgendwie schon auch viel erwartet von Leuten, eine Stunde oder über eine Stunde YouTube einzuschalten, nur weil Robby und ich da sitzen.
Ja, wenn nicht für euch, für wen sonst?
Ja, oh ja.
Wie ist das bei dir, Vivian? Hast du auch noch so ein Traumformat, was in den nächsten paar Jahren mal irgendwie an den Start gehen könnte?
Also ich mag den Prozess, den ich jetzt so hingelegt habe, wie sich das alles entwickelt hat. Ich hatte da jetzt vor ein paar Jahren, hätte ich gar nicht sagen können, oh, jetzt möchte ich das und das moderieren. Ich hätte auch vor ein paar Jahren nicht sagen können, ich möchte jetzt zur NTV, ich möchte jetzt Bundesliga Complete machen oder eine Highlight-Sendung machen. Aber wie sich das entwickelt hat, ist genau richtig. Und ich glaube, ich bin da einfach genau dem gefolgt, woran ich Spaß habe, worauf ich Bock habe. Und dann habe ich Spaß an der Sache. Das sehen auch die anderen. Deswegen kriegt man dann, glaube ich, auch diese Jobs. Mhm. Und ja, wenn ich so weiterspinnen würde, dann muss ich ehrlich sagen, am wohlsten fühle ich, geht dir wahrscheinlich auch ähnlich, am wohlsten fühle ich mich auch im Stadion. Also pack uns in so ein Riesengebäude mit einem grünen Rasen und wir sind happy. Und da wird bestimmt noch ein bisschen was passieren, dass ich da ein bisschen mehr als Reporterin rausgehen kann. Darauf habe ich Bock. Und ansonsten soll es jetzt genauso weitergehen, wie es gerade läuft. Also bin ich absolut happy und bin jetzt erstmal gespannt, wer jetzt erstmal das Bundesliga komplett losgeht. Bin gespannt, mit welcher Farbe ich das fülle. Und dann schauen wir weiter.
Ich glaube übrigens auch tatsächlich, dass man das noch gar nicht so wirklich sagen kann, dass und das will ich in 5 Jahren oder 10 Jahren machen, weil was sich bis dahin wieder alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt hat, ja, mit Plattformen, mit, keine Ahnung, KI etc., das weiß man ja alles noch gar nicht. Mhm. Also wenn man jetzt 5 bis 10 Jahre zurückblickt, da ist ja unfassbar viel passiert, ja, gerade auch in der Medienlandschaft so. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so unbedingt sagen.
Allein, dass alles Hochkant-Video ist, ich weiß nicht, da hat man, glaube ich, ganz zart 2015 oder so bei Snapchat mit angefangen und was das jetzt für eine Professionalisierung hat. Allein, dass es Hochkant ist, ne? Ja, ist ja schon heftig.
Ich muss sagen, wir bei RTL haben diese neuen Rechtepakete bekommen und mein Gedanke war schon, boah, ich habe Bock, da richtig mit involviert zu sein. Mhm. Wir haben jetzt die Bundesliga, wir haben die zweite Liga. Ich habe Bock, da Teil von zu sein, wenn die neue Saison losgeht. Und jetzt ist es genau so, am Samstag geht die Bundesliga los, Bundesliga Complete geht an den Start. Ich darf das Ganze moderieren und da bin ich mega happy, jetzt wirklich so in diese neue Fußballsaison zu starten und so konkret da mitwirken zu dürfen. Und das ist absolut hammermäßig. Ich freue mich da brutal drauf.
Jetzt mal ein ganz krasser Cut, Vivian. Was würdest du denn heute machen, wenn du nicht Sportjournalistin geworden wärst?
Dann, naja, ich habe ja gerade schon gesagt, nee, Sport, gar keine Journalistin? Oder?
Ja, wir müssen schon. Ein richtiger
anderes
Cut sein. Ja.
Richtiger Cut. Oh, na, dann würde ich Rugby-Spielerin sein. Dann würde ich vollkommen auf Profi-Rugby-Spielerin gehen. Mhm. Ich muss schon sagen, dass ich dann schon parallel immer neben dem Rugby-Spielen den Journalismus verfolgt habe, weil ich weiß, ey Mann, ich kann mir in jedem Spiel mein Bein richtig doll brechen. Ja. Ich kann in jedem Spiel mir irgendwie sowas zufügen, dass der Sport vorbei ist. Deswegen, Vivian, sei klug, dass bezahlt vielleicht nicht für immer dein Geld, dein Leben. Kümmere dich noch um einen anderen Job. Deswegen, mein Herz schlägt genauso für den Journalismus. Deswegen habe ich diesen Weg immer parallel verfolgt. Aber wenn ich könnte, wäre ich absolut Profisportler. Und wenn ich jetzt nochmal neu auf die Welt kommen würde, ich glaube, dann würde ich vielleicht auch, also Rugby-Spielerin, voll Profi-Rugby-Spielerin sein oder auch Profi-Fußballerin. Hätte ich schon Bock.
Profi-Fußballerin auch? Ja. Okay. Ich dachte, die Antwort gibt jetzt Julius.
Ich würde voll auf den Profisport
talentiert
gehen.
Genug dafür.
Aber wie war es bei dir? Was hättest du sonst verfolgt, wenn jetzt Saskia gesagt hätte, komm.
Schmeiß mal die Pfeife mal raus. Ja. Ich habe jetzt gerade ganz lange irgendwie auf diese Blume gestarrt und mir überlegt, was ich jetzt gleich sagen würde. Ich habe actually keinen Plan.
Ja.
Aber so Profisportler?
Hätte ich natürlich Bock drauf, aber also gehen wir jetzt von in diesem Leben oder wenn wir komplett nochmal neu geboren sind?
Ja, wenn du jetzt als Jugendlicher in der Schule nicht auf die Idee gekommen wärst, das werden zu wollen.
Boah, ich hab so den Lebenstraum, irgendwann so einen Bauernhof zu haben.
Ach cool.
Das fände ich cool. Also mein absoluter Lebenstraum ist, irgendwann in die Schweiz zu ziehen, mhm, mein Telefon irgendeinen Bach runterzuschmeißen, irgendwo hin, wo noch nie jemand das Wort TikTok gehört hat und einfach irgendwie mit so Kühen und Eseln leben. Das
sehr sympathisch.
Jetzt muss ich mir einen kleinen Diss erlauben. Das geht doch in Köln-Weiß auch schon, oder?
Ja, das geht auch. Stimmt. Kollege von mir ist sogar Landwirt. Grüß ihn raus.
Aber cool. Aber das heißt ja, im Prinzip seid ihr beide ja auch schon so ein bisschen all-in gegangen mit den Sachen, die ihr jetzt macht, ne?
Ja, voll.
Umso geiler, dass es funktioniert hat.
Total. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so uns beiden sprechen gehört habe, dann sind wir das auch so von der Person. Voll all in, voll an einen arbeiten, versuchen das Ganze immer, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern. Und ich glaube, wir beide haben brutalen Spaß an dieser Arbeit.
Crazy, komplett. Ja. Also vor allen Dingen auch, dass ich über dieses Format einfach machen, so ein bisschen die Chance habe, auch ein bisschen anders an Themen ranzugehen, als vielleicht sonst so in der Medienlandschaft so gang und gäbe ist, weil einfach ich glaube, ich viel aus so einer, auch aus privaten Gründen, so aus einer Fansicht heraus denke und dadurch oft anders denke als, ich sag mal, so klassische Journalisten.
Ja.
Und dass ich die Chance bekommen durfte, das ist schon echt sehr cool.
Ja, ist fett.
Was würdet ihr denn jetzt abschließend mal Nachwuchstalenten, die jetzt auch das Interesse haben, Sportmoderator oder Sportjournalist zu werden, gibt es so eine Sache, die jeder von euch beiden empfehlen würde, was unbedingt gemacht werden muss?
Geht nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen.
Also ich muss auch sagen, mein erster Gedanke, der gerade kam, der war, Leute, kommt zu RTL, ihr habt so viele Möglichkeiten und das sage ich immer, ihr kommt in diese Redaktion, ihr fangt als Prakti an, als studentische Hilfskraft fangt ihr an, in der Sportredaktion zu arbeiten und nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo alles möglich ist, wo man so viel ausprobieren kann, wo wir gefühlt jeden Monat neue Rechte für eine neue Sportart bekommen. Also ich sehe selber langsam gar nicht mehr durch, was da alles abgeht und was für Möglichkeiten es aber auch bietet. Von daher einfach loslegen, was machen und ich glaube, einfach immer mit dem Engagement nach vorne gehen und zeigen, dass man Bock hat, aktiv zu sein.
Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wie die Sendung auch heißt und irgendwie mein Credo so ein bisschen ist, so einfach machen. So mach einfach, renn los, frag Leute, wenn du eine Idee hast, so das Schlimmste, was die sagen können, ist nein, dann versuch es halt nochmal bei woanders oder änderst die Idee ein bisschen um und checkst vielleicht, okay, was ist da so der Need, was hat irgendwie, was hat vielleicht RTL Plus noch nicht, was haben die noch nicht, was haben, weiß ich nicht, die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht noch nicht. Und dann geh auf die Leute zu und frag, ob die das auch geil finden. Und dann sagen die eventuell, finde ich im Grunde eine gute Idee, lass uns vielleicht so und so versuchen. Oder die sagen halt, nee, ist Quatsch, aber dann, also immer weitermachen, einfach irgendwie nicht aufhören, kreativ zu sein und nicht aufhören, irgendwie so daran zu glauben, dass man irgendwie mit einer Idee durchkommen kann.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Vivian, lieber Julius, vielen, vielen Dank für euren Besuch. Danke euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Vivian und Julius sehen wollt, dann checkt gerne Complete, die Bundesliga-Show auf RTL Plus und einfach machen auf dem YouTube-Kanal RTL Sport. Das hier war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao. Oh.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.